Ja, guten Morgen noch einmal. Ich möchte heute den zweiten Teil dieser Serie machen und über ein Thema sprechen, wo es um Gewohnheiten geht. Aber die Vorgabe war, dass wir uns mit den Täufern des 16. Jahrhunderts in Steyr beschäftigen. Und das Thema heißt, auf Jesus hören und ihm folgen. Eine gute, aber gefährliche Gewohnheit der Steirer Täufer im 16. Jahrhundert. Warum eine Predigt über Menschen, die vor 500 Jahren hier in Steyr gelebt und auch gelitten haben? Erster Grund: 2017, in diesem Jahr, wird das 500. Jahresjubiläum begangen, seit dem Beginn oder des Beginns der Reformation. Die Täufer damals und die Freikirchen heute sind Teil der Reformationsgeschichte der Stadt und weltweit. Der zweite Grund: ich habe im August letzten Jahres schon mal einen Vortrag halten können vor einer Gruppe von Geschwistern vom Runden Tisch Österreich, wo es um die Waldenser ging, um die Täufer und um die Reformation und Gegenreformation in Steyr. Und da habe ich schon einiges vorbereitet gehabt. Tobias wusste davon und hat mich gefragt, dass ich hier einen Teil davon mal im Gottesdienst bringe. Der dritte Grund ist ein biblischer. Das Neue Testament sagt uns, dass wir von Menschen, die mit Gott gelebt haben und vor unserer Zeit auf dieser Erde gewirkt haben, dass wir von ihnen lernen können, dass sie uns ermutigen können in unserem Christsein heute. Wir wissen, im Hebräerbrief gibt es ein ganzes Kapitel, wo Glaubenshelden der Vergangenheit aus der Zeit des Alten Bundes vorgestellt werden, Kapitel 11. Und am Ende des Hebräerbriefes lesen wir Folgendes: Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben. Schaut auf das Ende ihres Glaubens und ahmt ihren Glauben nach. Mit Vorstehern sind wahrscheinlich die Leiter dieser Gemeinden gemeint, die schon nicht mehr unter den Lebenden waren, aber die Empfänger dieses Schreibens möglicherweise noch gekannt haben. Ich denke, es ist okay, wenn wir diese Vorsteher auch zeitlich nach hinten rücken und auf Menschen anwenden, die eben einige Jahrhunderte vor uns gelebt haben. Was sollen wir tun nach diesem Wort? Das erste ist, wir sollen an sie denken. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen, wir müssen sie überhaupt kennenlernen. Und deswegen der Grund, warum wir heute bei dieser Predigt uns mehr mit der Geschichte, mit der lokalen Geschichte von Steyr befassen werden. Das zweite, was wir tun sollen: wir sollen auf das Ende ihres Glaubens, auf das Ende ihres Lebens schauen. Was für einen Ertrag hat ihr Leben eigentlich gebracht? Welche Frucht haben sie bewirkt, vielleicht über Jahrhunderte hinweg? Und der dritte Aspekt: wir sollen ihren Glauben nachahmen. Das, was diesen Menschen das zentral Wichtige war, nämlich auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu hören und umzusetzen, was er ihnen sagt und zeigt, das auszuleben, das, glaube ich, ist auch eine gute Herausforderung für uns heute. Was ist die Täuferbewegung denn überhaupt? Nachdem im 4. Jahrhundert das Christentum von einer verfolgten Minderheit auf dem Weg war zur Staatsreligion, haben sich Dinge entwickelt, die nicht von allen so gut geheißen wurden. Mit der Zeit entwickelte sich zum Beispiel die Praxis der Kindertaufe immer mehr. Leute wurden gedrängt, ihre Kinder taufen zu lassen. Und durch all diese Jahrhunderte gab es immer wieder Christen und ganze christliche Gruppierungen, die an dem Vorbild des Neuen Testamentes festhielten und nur Erwachsene oder einfach mündige Menschen tauften, auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin. Sehr schnell begann die offizielle Kirche, solche Abweichler als Wiedertäufer zu bezeichnen und auch zu verfolgen. Sie wurden an den Rand der Kirche gedrängt und dann hinausgedrängt sozusagen, und als Ketzer waren sie verrufen. Es gab, wie schon gesagt, aber immer Gläubige, die an der Glaubenstaufe von Menschen festhielten, die sich eben zu Jesus bekehren und sagen, ich will mit ihm leben. Anfang des 16. Jahrhunderts kam es zu einer ganz starken Ausbreitung dieser Täuferbewegung, ausgehend von Zürich. Dort waren es Leute, die mit dem Reformator Zwingli in Berührung waren, teilweise Studenten von ihm, teilweise Leute, die durch ihn zum Glauben an Jesus gekommen waren. Und sie haben mit Zwingli die Bibel studiert und debattiert, und die Frage hat sie beschäftigt: Was sagt das Neue Testament? Sollen nur Menschen die Taufe empfangen, die sagen, das ist mein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus. Er ist für mich gestorben und auferstanden und ich folge ihm in meinem Leben. Oder soll die Taufe auch Kindern gespendet werden, die zur Taufe gebracht werden müssen, weil sie nicht selber diese Entscheidung treffen können? Es kam schließlich zum offenen Bruch dieser Christen mit Zwingli, denn er hatte mit Hilfe der Stadtregierung es durchsetzen lassen, dass alle Kinder binnen 8 Tagen nach der Geburt oder so zur Taufe gebracht werden müssen. Und sie haben gesagt, nicht mit uns. Und es kam am 21. Jänner 1525 dazu, dass ein früherer katholischer Priester, Georg Blaurock, den Leiter dieser Bibelstudiengruppe, Konrad Grebel, bat, ihn an Ort und Stelle zu taufen. Und dann schlossen sich andere an und diese Täufergemeinde in Zürich entstand. Ab diesem Tag wurden sie unter Druck gesetzt, verfolgt, die Leiter wurden eingesperrt und gejagt. Aber die Bewegung an sich ließ sich nicht mehr stoppen. Sie breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Was wissen wir über diese Täufer in Steyr? Steyr war schon im 13. und 14. Jahrhundert als Zentrum einer anderen Erneuerungsbewegung bekannt, nämlich die Bewegung der Waldenser, ursprünglich eine innerkatholische Reformbewegung aus Frankreich kommend, die aber auch sehr schnell sozusagen aus der Kirche ausgeschlossen wurde und dann verfolgt wurde. Über 150 Jahre hielten sich Waldenser hier in unserer Gegend, und zwar ganz massiv und stark, sodass es 1397 zu einem großen Prozess kam, lokalisiert im Kloster Garsten, wurden 1000 Personen angeklagt, Waldenser zu sein, und über 100 wurden lebendigen Leibes 500 Meter von hier im Graxental in der Au verbrannt. Die Bewegung wurde blutig unterdrückt. Es blieb aber wohl eine gewisse Sehnsucht in vielen Menschen, unter der Bevölkerung, nach einem stärker biblisch fundierten Christentum, einem glaubwürdigen Christentum. Und wahrscheinlich war auch ein gewisses Ressentiment, ein Nein da gegenüber der harten Vorgangsweise der offiziellen katholischen Kirche der damaligen Zeit, dass sie diese Bewegung von wunderbaren Menschen, die einfach ihren Glauben leben wollten, so massiv unterdrückt hat. Anders ist es nicht zu erklären, dass die evangelische Reformation ab 1520 so schnell Eingang in Steyr gefunden hat und sich so viele Menschen dafür geöffnet haben. Es ist gut möglich, dass bereits im selben Jahr, als in Zürich diese Gemeinde entstand, in Steyr eine Täufergemeinde gegründet wurde. Wer, wie, das ist im Dunkeln der Geschichte. Aber Balthasar Hubmaier, ein Täufertheologe aus der Schweiz, kam im Frühjahr 1526 nach Steyr. Er brachte eine Druckerei mit, eine Druckerpresse, einen eigenen Drucker aus der Schweiz, und kam hier in Steyr an und fand bereits eine Täufergemeinde vor. Er wurde aufgenommen von dem Kaplan im Schloss, namens Jakob Portner, ein Deutscher aus Meißen. Und so wissen wir darum, dass es hier bereits Gläubige gab, die die Taufe der Erwachsenen praktizierten. Ein Jahr später kam der weitgereiste Buchbinder und Buchhändler Hans Huth aus Thüringen, der selber erst ein Jahr davor in Augsburg getauft worden war, hier in Steyr an, von Wien kommend. Und davor war er in Nikolsburg in Mähren gewesen, wo er mit diesem gerade erwähnten Balthasar Hubmaier heftige Diskussionen und Auseinandersetzungen theologischer Art geführt hatte. Denn Hubmaier hatte eine Liste gesammelt von über 50 Punkten, von denen er gehört hatte, dass Huth abwich von seinem Verständnis der Nachfolge Jesu. Huth hat zum Beispiel die Wehrlosigkeit vertreten, während Balthasar Hubmaier dort in Mähren, wo sie mit der Obrigkeit in einem guten Verhältnis standen, dafür war oder das gut geheißen hat, dass die Obrigkeit auch das Schwert führen kann. Also um diese Fragen ging es. Es ging auch um die Taufe selber. Beide waren völlig davon überzeugt, dass es richtig ist, von der Bibel her, diejenigen zu taufen, die gerade zum Glauben an Jesus gekommen sind. Aber beide haben ein unterschiedliches Verständnis gehabt für diese Taufe trotzdem. Ja, Huth hat etwas anderes gesehen in der Taufe als Hubmaier. Und Huth wird in Nikolsburg sogar ins Gefängnis geworfen, kann sich aber retten, kann entkommen und geht nach Wien. In der Kärntnerstraße gibt es Versammlungen und binnen kurzer Zeit, ein paar Tagen, tauft er 50 Menschen dort. Dann kommt er mit einer ganzen Gruppe von Täufern über Melk, wo sie auch Station gemacht hatten, hier in Steyr an. Die österreichische Historikerin Grete Mezenseffi, die als Expertin im Bereich der Täuferforschung bekannt ist, hat gesagt und geschrieben, dass Huth eigentlich der Apostel des österreichischen Täufertums war. Seine Leidenschaft in Predigt und in missionarischer Überzeugungsarbeit, die ist unglaublich, unwahrscheinlich. Und wir sehen das besonders an seinen Aktivitäten in unserer Stadt Steyr und von dort ausgehend an anderen Orten. Darüber berichten uns die historischen Quellen ziemlich gut. Als Huth am 15. Juni 1527 hier in Steyr ankommt mit einer ganzen Truppe von Begleitern, von denen uns 5 namentlich bekannt sind, da wird er auch, wie Hubmaier zuvor, von den Jakob Portner im Schloss empfangen. Untergebracht ist er bei einem Bürger und Ratsherrn mit Namen Veit Pfefferl im Grünmarkt. Und diese Leute bringen ihn mit anderen in Kontakt. Es gibt Versammlungen in den Häusern der Stadt, es gibt aber auch Treffen außerhalb in Scheunen und so weiter. Und Huth lehrt und predigt und tauft und sendet Leute aus als Apostel und Evangelisten. Gewöhnlich begann er seine Predigt mit diesen Worten: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer an das Evangelium glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und das ist die Taufe. Angst, Mangel und Sorge zu erdulden, sowie alle Bedrängnisse in großer Geduld. In der Mitte der Huth'schen Predigt war der gekreuzigte und der auferstandene Jesus Christus. Er gab ein klares Bekenntnis ab zu ihm als Sohn Gottes, als wahrer Gott und wahrer Mensch, der für die ganze Welt mit seinem eigenen Blut bezahlt hat, um uns zu erlösen. Während der wenigen Tage, das wissen wir nicht genau, wie lange Huth hier in Steyr war, aber während dieser wenigen Tage kommt es zu einer erstaunlich großen Ansammlung von Täuferführern, von überzeugten Christen, die zu dieser Bewegung gehörten, und zu einer Aussendung. Als es darum ging, Sendboten zu bestimmen, die in bestimmte Bereiche des Landes hinausgehen sollten, um das herannahende Gottesreich und den jüngsten Tag zu verkünden und die Leute zum Glauben an Jesus aufzurufen und das zu besiegeln mit ihrer Taufe, hat Hut vier Lose gemacht. Stellt euch das vor. Ups. Er zieht Lose und dann wird gezogen. Und wer eins zieht, der marschiert morgen ab oder in der Nacht noch, ich weiß es nicht. Ja? Das ist stark. Die Männer, die getroffen werden oder dieses Los ziehen, machen sich auf. Sie ziehen nördlich und westlich von Steyr und sie fordern die Leute auf zur Umkehr und zum Glauben an Jesus. Wen trifft das Los? Wir wissen das ziemlich genau und das ist recht spannend. Das erste Los zieht Jakob Portner, der Schlossprediger. Er wird von Steyr ins Mühlviertel und nach Freistadt ausgesandt. Am 20. September, also das ist jetzt Ende Juni, am 20. September kommt schon ein Schreiben von der Regierung in Wien, dass Portner steckbrieflich zu suchen ist. Er wird verfolgt. In Augsburg geht er wahrscheinlich erst Jahre später den Heschern ins Netz. Als Kaiser Karl V. 1530 nach Augsburg kommt, verlangt er die Auslieferung von Portner, was ihm auch stattgegeben wird. Dann hören wir nichts mehr von ihm. Er ist mit großer Sicherheit hingerichtet worden. Das zweite Los zog ein gewisser Hieronymus Hermann, früherer Mönch in Ranshofen und katholischer Pfarrer von Braunau. Er wird von Hut hier in Steyr getauft und dann ausgeschickt nach Mondsee und Salzburg. In Salzburg wird er gefangen genommen. Am 27. Oktober wird er mit 37 anderen Glaubensgenossen in ein Haus gesperrt, das daraufhin in Brand gesteckt wird. Problem der Täufer, der 37 oder 38 gelöst. Das dritte Los zog ein gewisser Leonhard Schiemer. Der aus Fröcklerbruck stammende Mönch war in Judenburg dem Barfüßerorden entflohen. Er hielt es nicht mehr aus dort. Er geht über Nürnberg nach Nikolsburg und hört dort Hubmaier. Und dann geht er weiter nach Wien, wo er wieder den Hut trifft, dort in der Kärntner Straße. Er lässt sich nach 2 Tagen Belehrung von Hut taufen und kommt dann mit ihm hierher nach Steyr. Er wird hier ausgeschickt, in seine Heimatstadt Vöcklerbruck zurückzugehen und nach Gmunden. Und von dort reist er dann über Salzburg und Bayern nach Tirol. 25. November wird er in Rattenberg am Inn verhaftet. Er liegt 7 Wochen im Gefängnis und das Außergewöhnliche bei ihm ist, dieser Gefängnisdirektor dort gibt ihm Schreibzeug und er kann schriftstellerisch tätig sein. Es sind Briefe, Predigten sozusagen, Tröstungen an seine Gemeinde dort in Rattenberg, die er geschrieben hat, die dann auch bald verbreitet, also abgeschrieben wurden und wo manche dieser Schriften sich bis auf den Tag erhalten haben. Anfang Jänner 1528 wird dieser Leonhard Schiemer in Rattenberg hingerichtet auf dem Scheiterhaufen. 70 andere Täufer sind ihm diesen Weg noch nachgefolgt dort in den Tod, in diesem kleinen Ort. Das vierte Los hat Leonhard Dorfbrunner gezogen, ein junger Ritter aus Nürnberg, der früher beim Deutschorden war und ebenfalls hier in Steyr von Hut getauft wird. Er geht über Gmunden und Salzburg nach München und dann Endstation in Augsburg. Dort in Augsburg kommen vom 20. bis 24. August 1527 über 60 Täuferführer zusammen, aus der Schweiz, aus Oberdeutschland und aus Österreich. Und sie haben wichtige Sachen zu besprechen, denn sie haben festgestellt, wir stimmen in manchen Lehrpunkten nicht überein. Die einen predigen so, die anderen lehren einen anderen Schwerpunkt, so wie eben Hut und der andere. Hubmaier, danke. Und das gab es zu besprechen. Und sie haben 4 Tage Zeit genommen, aber sie waren unter Druck. Zum Beispiel haben sie Ja, Sie haben die Zukunftserwartung von Hud angesprochen. Ich komme noch mal darauf zurück. Und Hud hat auch an einigen Stellen eingelenkt und hat gesagt, okay, ich halte mich dran. Der Rat von Augsburg ließ bereits nach diesen Täufern suchen, ist ja klar, die haben Wind bekommen davon, von dieser Versammlung. Und so hat es nicht lange gedauert, bis die ersten verhaftet wurden. Und weil so viele von diesen 60 Männern, vielleicht auch ein paar Frauen, weil so viele von ihnen in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Scheiterhaufen umkamen oder sonst wie im Gefängnis landeten oder einfach getötet wurden, haben die Historiker diese Zusammenkunft in Augsburg später als Märtyrersynode bezeichnet. Dorfbrunner, also der dort auch dabei war, soll ins Land Ob der Enns, sprich nach Oberösterreich, zurückgehen und in Linz evangelisieren. Aber er kommt nicht dazu, zunächst nicht, denn die Gemeindeleitung in Augsburg wird wegverhaftet, wegexekutiert. Und deswegen springt er hinein und leitet einige Monate diese Gemeinde. In diesen 90 Tagen, wo er dort ist, heißt es, dass er über 100 Leute getauft hat. In einer anderen Quelle ist davon die Rede, dass Dorfbrunner insgesamt in seiner kurzen Tätigkeitszeit, die er hatte, über 3000 Menschen getauft hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das historisch korrekt ist. Jedenfalls, er geht dann doch Richtung Linz und wird aber in Passau abgefangen, ergriffen und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das waren die vier Lose. Neben diesen vier Personen gab es noch ein paar andere Leute, die mit Hud hier waren in Steyr. Einer davon, Eucharius Binder. Dieser Mann hat Hud schon eine ganze Zeit, über ein Jahr lang, auf seinen Reisen begleitet und ihn unterstützt. Auch er ist in Augsburg bei der Märtyrersynode dabei und geht auf Huds Vorschlag nach Salzburg, ins Salzburger Land, und kommt auch dort in diesem besagten Haus mit den Dutzenden von Täufern ums Leben. Ein anderer Mann ist Thomas Waldhauser, ursprünglich Kaplan in Grein. Er hat sich der evangelischen Reformation angeschlossen, aber wird nicht glücklich damit. Und so kommt er schließlich zu den Täufern. Hans Hud tauft ihn hier in Steyr und sendet auch ihn aus. Er geht mit dem täuferischen Schulmeister Freisleben von Wels, der dort tätig war, nach Bayern und ist ebenfalls in Augsburg mit dabei. Er kann von Augsburg noch nach Mähren reisen, wird aber in Brünn exekutiert auf dem Scheiterhaufen. Was ist mit Hans Hud selber? Hans Hud muss auch die Stadt Steyr fluchtartig verlassen, weil sie natürlich gesucht werden. Und von ihm wissen wir am meisten. Seine Spur führt nach Freistadt, nach Gallnerkirchen, nach Linz, Wels, Passau, Scherding, Braunau, Laufen und Salzburg. Und überall, wo er hinkommt, lehrt und predigt er und tauft Dutzende von Leuten und versiegelt sie so auf das anbrechende Gottesreich. In Augsburg ist Hud eine Schlüsselperson bei dieser Konferenz. Und da einige seiner Lehren ziemlich stark von der Sicht der anderen Täufer aus der Schweiz, aus Süddeutschland abweichen, kommt es zu intensiven Gesprächen, würde ich es jetzt mal nennen. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, aber sie haben wirklich Sache gegeben, was den Inhalt ihrer Überzeugungen anging. Und Hud kommt nicht mehr über Augsburg hinaus. Als er die Stadt am 15. September verlassen will, wird er gefangen genommen. Man verhört ihn peinlich, sprich unter Folter. Man will wissen, wo er überall war, mit wem er geredet hat, wen er getauft hat und so weiter. Und er selber kommt dann am 6. Dezember desselben Jahres im Gefängnis ums Leben. Er erstickt am Rauch eines Feuers, das er entweder selber gelegt hat, in der Hoffnung, er kann dann irgendwie flüchten, oder das durch Zufall entstanden ist, eine umgekippte Kerze, die das Stroh in Brand setzt oder irgend so etwas. Interessant ist, was man mit ihm gemacht hat. Der Rat von Augsburg ist nicht begeistert, dass der Hud schon tot ist. Man bindet seinen Leichnam, setzt ihn auf einen Stuhl, bindet ihn fest, nimmt den Stuhl, setzt ihn auf den Schinderkarren, wo sonst die zum Tod Verurteilten zum Gericht, zur Hinrichtung geführt werden, führt ihn vor die Richter, wo er posthum nach seinem Tod bereits verurteilt wird zum Tod und verbrennt noch seine Leiche. Er war nicht mehr dabei. Aber damit hat man jenen Mann zum Schweigen gebracht, der nach einem Täuferforscher sagte, dass er mehr Menschen getauft hat innerhalb von 2 Jahren als alle anderen Täuferführer zusammen. Zurück nach Steyr. Da gibt es einen Stadtrat Koberer, der mit den Täufern sympathisiert hat. Er besucht geheime Versammlungen. Als es dann Druck gibt, von Wien die Täufer zu jagen und zu beseitigen, da wird er auch verdächtigt, aber er kann sich von allen Vorwürfen, ein Täufer zu sein, reinigen und entgeht den Strafen. Der König schickt eigens einen Mann nach Steyr, Wolfgang Künigl, um die Bekämpfung der Täufer zu forcieren. Und dieser Mann schreibt, er bekennt offen und amtlich, man glaube gar nicht, wie viele in Steyr und Umgebung dieser Sekte anhängen. Die Dokumente in den Archiven zeigen, dass die Steyrer Stadtregierung, der Stadtrat, zunächst ziemlich glimpflich, behutsam mit den Täufern umging. Er hat sie nur ins Gefängnis werfen lassen und versucht, sie durch Belehrung zur Umkehr zum katholischen Glauben zu bringen. Dem König in Wien ist das viel zu milde. Im März 1528 hebt er dieses Urteil auf und verlangt die Hinrichtung aller Widerspenstigen. Daraufhin werden 6 Männer in der Fastenzeit 1528 und einige weitere im Mai hingerichtet, insgesamt 15 Personen. Namentlich in den Protokollen aufgeführt sind 9. Ich überspringe die Namen jetzt aus Zeitgründen. Die Verurteilten werden zunächst gefoltert, die Männer werden enthauptet und die eine Frau, die dabei ist, wird ertränkt. Ihre Körper werden höchstwahrscheinlich auf dem Hinrichtungsplatz der Ketzer im Graxental verbrannt. Dieses Jahr 1528 gehört zu den ziemlich intensivsten Verfolgungsjahren dieser Zeit für das Täufertum. Der Zweig der Täufer, ein reformatorischer Zweig, kommt zwischen die Fronten einerseits der katholischen Kirche, andererseits der evangelischen und der neuen Reformation. Und die Gemeinden in Österreich werden weitgehend zerschlagen. Dennoch kommen immer wieder Täufer durch, auf der Durchreise durch Steyr. Wir dürfen nicht vergessen, Steyr war nach Wien die zweitwohlhabendste Stadt überhaupt in Österreich und hatte eine große Bedeutung und war jetzt auch am wirtschaftlichen Aufstieg. 1530, 13 Personen werden erwischt bei Versammlungen und gefangen genommen, sie schwören ab. Zwischen 37 und 41 besucht Peter Riedemann und andere Hutterer aus Mähren eine Gruppe von Täufern hier in Steyr. Diese Gruppe zerfällt aber, weil sie keinen richtigen Leiter haben. 1542, die hutterische Chronik berichtet, dass 30 Märtyrer der Täufer in diesem Jahr zu konstatieren sind. Allerdings ist das in keinen weltlichen Unterlagen zu finden, also es gibt dafür keinen Beweis. 1567, bei einem Schuster auf dem Dachsberg bildet sich eine Gemeinde und eine andere bei einem Schneider in Stein. 1568 sagt ein offizieller Vertreter der Stadt in einem Vortrag, dass immer wieder die Täufer hier durchkommen. 1569, ein Schleifer und ein Messerer müssen wegen ihrer täuferischen Überzeugung die Stadt verlassen, andere schwören ab. 1575, der Goldschmied Hans Febel aus Innsbruck will seine Kinder nicht mehr taufen lassen und muss die Stadt verlassen. Dann sein Pate Koberer verliert ebenfalls das Bürgerrecht. 1580, der Rat beschließt, dass der täuferische Schuster vom Dachsberg und der Goldschmied Koberer den Burgfried von Steyr nicht mehr betreten dürfen, damit, Zitat, sie ihr täuferisches Gift nicht mehr verspritzen können. Ab 1580 schweigt die Überlieferung, schweigen die geschichtlichen Quellen über die Anwesenheit von taufgesinnten Christen in Steyr zur Zeit der Reformation. Den Vorteil aus ihrer Vertreibung zieht nach Ilse Neumann, eine Frau, die ein Buch über die Glaubenskämpfe in Steyr geschrieben hat, das sehr empfehlenswert ist. Den Vorteil haben die Anhänger Luthers gehabt, schreibt sie. Der Nebenbuhler war unschädlich gemacht und beim König konnten sie auf ihre Mithilfe bei der Ausrottung der verführerischen Sekte verweisen. Sie selbst aber hatten durch ihre Stellungnahme dokumentiert, dass ihre Lehre mit Sektiererei nichts zu tun habe und nur der Sorge für die Verkündigung des lauteren Evangeliums gewidmet sei. Ich möchte kurz zusammenfassend ein paar Punkte nennen, was diese Täufer im 16. Jahrhundert gekennzeichnet hat. Erstens, ihre Verwurzelung im Wort Gottes. Sie waren fleißige Leser und Studenten der Heiligen Schrift. Und sie hatten eine große Bereitschaft, das, was sie in diesem Buch, in diesem heiligen Buch lasen, in ihr Leben zu übertragen. Das Bibellesen und ihr persönlicher Glaubensgehorsam hat ihr Leben verändert. Ihre Beziehungen, ihre Ehrlichkeit in der Arbeit, im Beruf und so weiter. Das zweite Merkmal, eine stärkere Betonung der Rolle des Heiligen Geistes und des inneren Wortes, wie es Hut nannte, als dies bei allen anderen Täuferrichtungen, die es im süddeutschen und Schweizer und mährischen Raum gab, der Fall war. Also Hut und seine Leute, die er beeinflusst hat, die durch ihn zum Glauben kamen, die er gelehrt hat, haben die Überzeugung gehabt, dass das äußere Wort der Bibel zwar gut und richtig und Gottes Wort ist, aber dass es ergänzt werden muss durch das innere Wort, durch das innere Wirken des Heiligen Geistes. Das dritte Kennzeichen, die Erwartung des baldigen Wiederkommens Jesu, um die Herrschaft der Ungerechten auf dieser Erde zu beenden, um das Reich Gottes aufzurichten. Und damit war Gericht für alle Ungläubigen verbunden, während die Treuen, die zu Jesus gehörten, mit ihm herrschen und richten würden. Bibelleser wissen, dass das eigentlich vollbiblische Aussagen sind. Bei Hut war das so ausgeprägt allerdings, dass er aufgrund mancher Ereignisse, die er mitbekommen hatte, die Bauernaufstände in Deutschland, wo er selber mit dabei war bei einer Schlacht, wo dann Leute hingerichtet wurden und so weiter, ich muss es kurz machen, er kommt zu dem Schluss, dass die Wiederkunft Jesu Pfingsten 1528 stattfinden würde. Und die Offenbarung spricht einmal von 144.000, die versiegelt werden von einem Engel. Und Hut nimmt das so sehr persönlich auf sich und seine Mission ist, er möchte möglichst viele von 144.000 einsammeln für das Reich Gottes. Das ist seine Leidenschaft und dafür lebt er und kämpft er und stirbt er dann letzten Endes. Diese endzeitliche Berechnung eines Datums für die Wiederkunft Jesu ist natürlich falsch. Jesus hat gesagt, wir wissen es nicht, wann er wiederkommt. Und die anderen Täufer haben ihn dafür in Augsburg auch rangenommen und gesagt, das geht nicht, was du da verkündigst. Ja? Und er hat zugestanden, er wird nicht mehr öffentlich darüber reden, nur wenn er gefragt wird. Aber wie wir wissen, kam er gar nicht mehr großartig zum Predigen. Ein viertes Kennzeichen, ein starkes missionarisches Sendungsbewusstsein. Der Missionsbefehl Jesu in Matthäus 28 oder in Markus 16, das sind die, gehören zu den am häufigsten zitierten Bibelstellen der Täufer überhaupt in diesem 16. und 17. Jahrhundert dann. Sie nahmen diese Worte sehr ernst, versuchten sie in die Tat umzusetzen und zu leben. Ein fünftes, ihre große Leidensbereitschaft, die Annahme des Kreuzes Christi als etwas, das man nicht vermeiden kann, wenn man Jesus treu ist. Interessant ist, ich habe mal eine Aufstellung gemacht von den 14 bedeutendsten Täuferführern im Schweizer süddeutschen mährischen Raum. Kaum jemand hat mehr als 1, 2, 3 Jahre diese Verfolgung überlebt. Es gibt nur 3 bedeutende Täuferführer, die überhaupt eines natürlichen Todes starben. Was ist aus dieser Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts geworden, wenn wir die heutige weltweite Christenheit betrachten? Ich springe in die Gegenwart. Aktuelle Forschungen besagen, dass über 500 Millionen Christen auf der ganzen Welt zu den geistlichen Nachfahren der Täufer gehören, einer Freikirche angehören. Freikirchen sind ein starker und wachsender Teil des Christentums. Ich sage damit nicht, nur weil man in einer Freikirche ist, dass man tief verwurzelt sein muss. Es gibt auch Oberflächliches und da müssen wir auf der Hut sein. Aber vom Prinzip her, das freiwillige Mitgliedsein, sich entscheiden dafür, ist das, was eben die Freikirchen ausmacht. Und das ist das, wofür die Täufer unter anderem eingetreten sind im 16. Jahrhundert, aber was sie selber nie wirklich erleben durften. Am 16. Oktober 2015 wurde in Innsbruck der Hutterer Park eröffnet, eine Gedenkstätte für den Tiroler Täuferführer Jakob Hutter. Also nachdem sind die Hutterer, die sich dann in Mähren niederließen und dort große Gemeinschaften bis 10.000 Leute bildeten, benannt. Er wurde 1536 vor dem Goldenen Dachel in Innsbruck verbrannt. Und ihm und der vielen Tiroler Täufer, die verfolgt und vertrieben wurden, zu Ehren und zum Gedenken wurde dieser Park errichtet. Bei der Feier waren auch Nachkommen der Tiroler Hutterer aus Nordamerika anwesend. Und die beiden katholischen Bischöfe Manfred Scheuer von Innsbruck und Ivo Muser von Bozen-Brixen waren ebenfalls da und haben ein Wort verlesen. Und ich zitiere jetzt nur ganz kurz aus diesem Wort. Sie schreiben: Wir erkennen heute, dass Verfolgung, Folter und Hinrichtung von euren Vorfahren im 16. Jahrhundert ein großes Unrecht waren. Die damalige katholische Kirche trug einen großen Teil Verantwortung an diesem Unrecht. Die Erinnerung ist auch für uns jetzt eine unglückselige Last, zu der wir uns als Mitglieder dieser Kirche bekennen müssen. Wir bedauern die damals getroffenen Entscheidungen, die Handlungen und das daraus hervorgegangene vielfältige Leid zutiefst. Der ganze Text dieser Rede oder dieses Schreibens und noch viele andere Dokumente ähnlicher Art können auf der Website des Runden Tisches versöhnung.net oder rundertisch.at betrachtet werden. Ein großartiges Beispiel des Umdenkens auch innerhalb der Großkirchen, auch der evangelischen Kirche, ist das, was 2010 passiert ist. Dort hat der Lutherische Weltbund, die Dachorganisation der lutherischen Kirchen weltweit, den Mennoniten als sozusagen als Nachkommen dieser Täuferbewegung, also sie um Vergebung gebeten und sich mit der Schuld der evangelischen Kirche identifiziert. Denn in den evangelischen Glaubensbekenntnissen des 16. Jahrhunderts werden die Täufer ja auch verdammt und evangelische Obrigkeiten waren genauso beteiligt an deren Verfolgung wie die katholischen. Ich komme zum Letzten. Was heißt das für uns heute? Was will Gott uns dadurch sagen, durch diese Täuferbewegung? 3 Wortpaare habe ich jetzt noch für euch. Und ich möchte sie euch mitgeben. Und deswegen, damit ihr sie auch wirklich mitnehmt, werde ich euch bitten, dass ihr die 3 Wortpaare jetzt mir nachsprecht, wenn ich sie sage. Ja, dann bleibt das besser hängen. Das erste Wortpaar ist Wort und Geist. Sagt das einfach mal laut. Wort und Geist. Das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, ist Jesus, das fleischgewordene Wort. Aber dieser Jesus, der jetzt im Himmel thront und herrscht, Er redet in erster Linie durch das Wort Gottes, durch die Bibel zu uns und durch den Heiligen Geist. Und die beiden dürfen nicht getrennt werden. Das schriftgewordene Wort und der Geist Gottes, der dieses Wort inspiriert hat, die müssen zusammenbleiben. Und das können wir von Hut lernen, von diesem Zweig der Täuferbewegung. Wort und Geist gehört zusammen. Das Zweite, was zusammengehört, da kommt schon dieses nächste Folie, bitte. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Das zweite Wortpaar heißt hören und tun. Sprecht mir nach. Hören und tun. Wenn wir Gott durch sein Wort und durch seinen Geist hören, dann muss uns das zum Hören auf ihn bringen, zum Folgen. Es nützt nichts, hat Jesus gesagt, wer nur seine Worte hört und nichts damit macht, sie nicht tut. Das Hören will uns zum Folgen bringen, zum Nachfolgen Jesu, zum Befolgen seines Wortes. Wir brauchen ein tiefes Verlangen, so wie es die Täufer vor 500 Jahren hatten, die Wahrheit Gottes zu empfangen und in unserem Leben umzusetzen. Das ist eine gute, aber gefährliche Gewohnheit, nicht nur für die Täufer vor 500 Jahren, sondern für alle Christen heute, die auf Jesus hören und ihm folgen. Gefährlich ist es deshalb, weil unser Ego da unter die Räder kommt oder besser gesagt ans Kreuz, wo es hingehört. Das dritte Wortpaar ist Glaube und Taufe. Glaube und Taufe. Das Neue Testament ist ziemlich deutlich darin, dass es uns auffordert, uns taufen zu lassen als Zeichen der Identifikation mit diesem Jesus Christus, als Zeichen des Bundes mit ihm. Der Schritt der Taufe drückt aus, Jesus, du hast alles für mich getan. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich bin bereit, dir zu folgen, deinen Willen zu tun, mich einbinden zu lassen in deinen Plan. In Apostelgeschichte 2 wird aufgezeichnet, wie Petrus zu Pfingsten vor fast 2000 Jahren eine gewaltige Predigt hält. Die Predigt ist so gewaltig, weil der Heilige Geist durch ihn redet. Und am Ende dieser Predigt lesen wir, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Starke Sache. Lass dich retten, sagt Petrus an dieser Stelle. Gott ruft Menschen herbei. Es kann sein, dass jemand hier ist, dass du heute hier bist und diesen Ruf schon gehört hast oder jetzt hörst. Den Schritt der Hinkehr zu Jesus als deinen Retter und Erlöser und Herrn zu machen. Warum nicht heute, wenn du ihn nicht getroffen hast? Heute. Heute ist der Tag des Heils. Wenn du dich angesprochen fühlst, du darfst gerne nachher zu diesem Banner da hinten gehen, wo Menschen gerne mit dir beten, um Jesus in dein Leben einzuladen. Und Petrus sagte, ein jeder von euch lasse sich taufen. Vielleicht ist die Glaubenstaufe der nächste Schritt für dich, der du schon ein Nachfolger Jesu bist, der du schon zum Glauben an ihn gekommen bist. beschäftige dich mit dieser Frage. Nimm das Neue Testament, studiere es. Es gibt auch die Möglichkeit, in Taufgesprächen diese Frage zu erörtern und zu einer Entscheidung zu kommen, zu einer gefestigten, begründeten Entscheidung, warum man diesen Schritt der Taufe machen möchte. Wende dich an Tobias, wenn du Fragen hast. Ich schließe mit dem anfangs zitierten Bibelwort aus Hebräer 13, Vers 7. Denkt an eure Vorsteher. Ich habe euch überschüttet jetzt mit Informationen. Das alles wird auf der Homepage zur Verfügung stehen, in schriftlicher Form, neben dem Video. Die Details sind gar nicht so wichtig. Aber denkt an diese, unsere Glaubensvorfahren hier in Steyr und was von hier aus ausgegangen ist. Und beten wir, dass das erneut geschieht, nicht die Verfolgung unbedingt, sondern die Offenheit von Menschen, Jesus nachzufolgen. Denkt an eure Vorsteher, schaut auf das Ende ihres Lebens. Viele waren treu, andere sind zurückgegangen, ist auch so. Aber wir wollen zu den Treuen gehören und ahmt ihren Glauben nach. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die in unserer Stadt treu waren in ihrem Glauben an dich. Es hat mehrere dieser Wellen gegeben, die Wellen des zum Glauben Kommens und auch die Wellen der Verfolgung. Herr, ich danke dir, dass wir in einem Zeitalter leben dürfen, wo Frieden herrscht, wo viele erkennen, dass das falsch war, was damals geschehen ist, wo man darüber redet, wo man sich unterhält darüber, über die Zäune der Konfessionen hinweg. Und Vater, was wir brauchen in unserer Stadt, ist ein neues Erwachen für dein Wort, ein Erwachen im Herzen, dass Menschen sagen, ich will hören, was Gott sagt und ich will es tun. Und darum bitte ich dich. Und ich bitte dich, dass du uns gebrauchst als deine Botschafter, Herr, dass wir nur halb so stark und mutig sein können, wie diese unsere geistlichen Vorfahren. Jesus, sei gepriesen, denn du liebst Steyr, du liebst Österreich, du hast dir dafür dein Leben gegeben. Gepriesen seist du. Amen.